ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Zeit ist was Seltsames. Sie vergeht nie gleich schnell. Wer auf die Kindheit zurückschaut, hat oft das Gefühl, dass die Zeit sehr langsam vergangen ist. Und je älter man wird, desto mehr scheint sie zu rasen. Verändert das Alter selbst die Zeitwahrnehmung? Und woran liegt das?
Pommes, ein mit Eis verschmiertes Handtuch, Süßigkeiten und der Geruch von Sonnencreme. Wie habe ich die Sommer früher genossen? Mit Freundinnen und Freunden lagen wir stundenlang auf der Wiese des Freibads, rannten gemeinsam zum Sprungbecken, übten elegante Köpfer und wasserspritzende Arschbomben. Und irgendjemand wurde jedes Mal mit großem Geschrei von den anderen ins Wasser geworfen. In meiner Erinnerung dauerten diese Sommer eine gefühlte Ewigkeit. Aber auch die Winter währten grenzenlos lange. Im Rückblick kommt es mir so vor, als hätten wir monatelang Schneemänner gebaut und seien Schlitten gefahren. Aber je älter ich werde, desto kürzer werden nicht nur die Sommer und Winter, nein, ganze Jahre schnurren in meiner Erinnerung zusammen, wie ein Luftballon, dem Luft entweicht.
Wenn wir also rückblicken auf Zeitintervalle, dann ist der entscheidende Faktor für unser Gefühl für Dauer oder wie schnell ein Intervall vergangen ist, das Gedächtnis.
Erklärt Dr. Marc Wittmann. Er ist einer der wenigen Forschenden in Deutschland, der sich mit der Wahrnehmung von Zeit beschäftigt. Und zwar am Institut für Grenzgebiete der Psychologie an der Universität Freiburg. Der Psychologe hat herausgefunden, dass vor allem das, was neu ist, vom Gedächtnis besonders intensiv gespeichert wird.
Und das erklärt uns eigentlich auch, warum wir in der Kindheit, im Jugendalter, aber auch im frühen Erwachsenenalter das Gefühl haben, die Zeit war viel länger, wenn wir jetzt zurückblicken, weil so viel Neuartiges passiert ist. Also der erste Kuss, das erste Bier mit den Spätzeln, dann ziehen wir aus dem Elternhaus aus, machen eine Ausbildung, Studium etc. Diese ganzen Dinge sind so neuartig und einzigartig erst einmal, dass die ganz besonders im Gedächtnis haften bleiben. Und wenn wir uns dann zurückerinnern, dann kommt uns das so lang vor.
Die Erinnerung an meine scheinbar endlose Kinderzeit ist also erst einmal gar nichts Besonderes. Dass ich mich an vermeintlich grenzenlose Sommer erinnere, an nicht enden wollende Schuljahre, liegt nicht daran, was genau ich als Kind und wie erlebt habe, sondern vielmehr daran, wie das menschliche Gehirn arbeitet und damit auch meins, erklärt Professor Tatjana Tschumatschenko, Neurowissenschaftlerin an der Universität Bonn.
Das Gehirn kennt nur die Aktivität in den einzelnen Bereichen des Gehirns, also im visuellen Kortex, im auditorischen Kortex, im Bereich, das für Gefühle zuständig ist. Also alle Areale liegen dem Gehirn vor und anhand dieser Aktivität in diesen Arealen und der Frage, wie komplex, wie aktiv insgesamt das Gehirn ist, anhand dieser Aufnahme schätzt das Gehirn, wie lange etwas gedauert hat.
Und je mehr komplexe Sinneseindrücke das Gehirn verarbeiten muss, desto länger kommt uns die vergangene Zeit vor. Und zwar im Rückblick, wenn wir uns erinnern.
Und je komplexer, desto länger wird es für uns erscheinen. Das heißt, wenn wir zurückgehen in die früheren Jahre in der Schule, der erste Schultag kommt uns immer länger vor als der letzte Schultag, weil der erste Schultag viel mehr Eindrücke hervorgerufen hat, viel mehr Emotionen, viel mehr Sachen waren neu.
Die Wahrnehmung und Einordnung einer Zeitdauer ist immer eine Rekonstruktion. Das Gehirn stellt sie her, indem es, vereinfacht gesagt, auf seine Gedächtnisinhalte zurückgreift. Denn wir Menschen haben keinen Sinn für die Zeit, so wie wir Augen für das Sehen und Ohren für das Hören haben. Und Erlebnisse, die uns überrascht haben, die uns emotional besonders berührt oder erschreckt haben, werden besonders intensiv erinnert. Deutlich besser als banale Erlebnisse der Alltagsroutine. Diese Eigenschaft des Gehirns ist ein entscheidender Grund dafür, warum es den meisten von uns so vorkommt, als verginge die Zeit immer schneller, je älter wir werden, erklärt Zeitforscher Marc Wittmann.
Wenn wir jetzt älter werden, dann kommen wir immer mehr in die Falle der Routine, dann sind wir vielleicht schon 30 Jahre am selben Arbeitsort, im selben Job. Und dann werden nicht mehr so viele Dinge so als besonders eingespeichert und deswegen kommen uns dann Zeitintervalle irgendwie relativ kürzer vor.
Selbst Jahre, in denen wir objektiv betrachtet sehr viel in unserem Leben bewältigt haben, etwa mit frühem Aufstehen, Schulbrote schmieren, Kinder pünktlich zur Schule schicken, Wohnung aufräumen, im Job bestehen, aber auch darauf achten, dass der Kühlschrank gefüllt ist, die alten Eltern besucht, Freunde und Partner nicht vernachlässigt werden. Solche Jahre schnurren oft in der Erinnerung zu kurzen Intervallen zusammen. Weil es nicht ausschließlich die Vielzahl von Erlebnissen ist, die die Zeit im Rückblick dehnt, sondern ganz offenbar auch deren Qualität.
Gerade das mittlere Erwachsenenalter ist eigentlich das, wo wir eigentlich auch den meisten Zeitdruck spüren und die meisten Dinge tun. Da kommt es ja auch oftmals zu Konflikten oder die Überladung durch einerseits Arbeit, weil wir da irgendwo gerade versuchen, irgendwo uns eine gute Position zu ergattern. Gleichzeitig vielleicht Familie, Kinder. Und das muss man alles noch unter einen Hut bringen. Da macht man eigentlich besonders viel. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, relativ zu vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, dass die Zeit trotzdem schneller geht.
Und das liegt daran, dass das Neuartige, das Besondere, das Intensive an dem Erlebten fehlt. An die Geburt meiner Kinder kann ich mich beispielsweise noch sehr detailreich erinnern. Aber die vielen durchwachten Nächte danach sind in der Rückschau nur noch eine Episode, eben weil sie in dieser Lebensphase zur Routine des Alltags fest dazugehörten.
Wir haben ja festgestellt, dass die komplexe Aktivität, die wir erlebt haben, zu einer komplexen neuronalen Aktivität führt. Und dass eine komplexe neuronale Aktivität zu dieser Fehleinschätzung führt, dass sie länger gebraucht hat in dem Ablauf. Das heißt, später unsere Erinnerungen sind jetzt mit einem Tag versehen, der heißt, das ist jetzt eine längere Phase gewesen, die wir hier abgespeichert haben.
Wird diese Erinnerung aus dem Langzeitgedächtnis in den aktiven Teil des Gedächtnisses zurückgerufen, so Tatjana Tschumatschenko, dann liefert das Gedächtnis nicht nur die Komplexität und die Qualität dieses Erlebnisses mit, sondern auch die damalige Zeitwahrnehmung. Dieser Prozess ist verantwortlich dafür, dass beispielsweise der erste Konzertbesuch oder der erste Schultag in der Erinnerung Stunden länger gedauert haben als das erste Konzert, das ich mir auf dem Fernseher oder im Kino angeschaut habe. Denn die Komplexität dieser filmischen Sinneseindrücke ist extrem viel reduzierter als die eines echten Konzertbesuchs. Und diese verschiedenen Sinneseindrücke prägen die Zeitwahrnehmung, wie die Forschenden in einfachen Experimenten zeigen konnten.
Was auch in den Versuchen sehr schön zu sehen ist, ist, wenn wir die gleiche Aufgabe die Probanden durchführen lassen, beim ersten Mal werden sie abgelenkt durch andere Reize. Wird diese Aufgabe ihnen länger erscheinen als bei Kontrollversuchen ohne Ablenkung?
Das erklärt auch, warum beispielsweise Wege, die wir das erste Mal gehen, uns länger erscheinen als der Rückweg derselben Strecke. Weil wir dann alles genau anschauen. Die Bäume an der Straße und die Baustelle, spielende Kinder im Park oder die vielen Lkw, die sich auf der rechten Spur stauen. Dieses Abspeichern der vielen unterschiedlichen Sinneseindrücke ist auch der Grund dafür, warum wir eine Wochenendreise in eine uns vorher unbekannte Gegend oder Stadt im Gedächtnis als viel gedehnter speichern, als ein gemütliches Wochenende zu Hause, an dem wir vor allem Kleinkram erledigen. In der Erinnerung ging das in Windeseile vorbei. Beim Rückblick in meine Kindheit erinnere ich mich auch noch an endlos erscheinende Tage, die sich aber von den ereignisreichen deutlich unterschieden haben. Beispielsweise fallen mir Sonntage ein, an denen rein gar nichts passiert ist und die sich endlos hinzogen. An denen nichts los war, außer vielleicht ein Spaziergang mit meinen Eltern. Das komplette Gegenteil also von einer ereignisreichen Zeit. Wie passt das zu den bisher gehörten Erkenntnissen der Zeitforscher?
Es ist das im Moment erleben. Also was Sie erinnern an Ihre Kindheit, die langweiligen Momente, ist die Erinnerung an die Langeweile. Eher so die Erinnerung an, oh, da war es mir langweilig.
Sagt Marc Wittmann von der Universität Freiburg.
Und das ist eben was anderes. Also wie kommen wir zu unserem Gefühl von Langeweile? Dass wir im Moment, also jetzt nicht rückblickend, sondern im Moment auf die Zeit achten. Und wenn ich auf die Zeit achte, dann wissen wir, vergeht sie ja viel langsamer.
Und daran erinnern wir uns später. Zeit kann nicht nur in der Erinnerung, sondern auch im aktuellen Erleben extrem unterschiedlich wahrgenommen werden. Mal schnell und mal sehr langsam vergehend. Und so, wie wir sie im Moment erleben, so wird sie dann auch erinnert. Deshalb kommen uns langweilige Tage auch in der Erinnerung noch als zäh und langweilig vor, weil wir uns an das Gefühl der erlebten Langeweile erinnern. Und die kommt dadurch zustande, dass wir auf uns selbst zurückgeworfen werden. Jede und jeder kennt diese simplen Beispiele. Stehe ich allein und dann noch bei eisiger Kälte oder heftigem Regen wartend an einer Bushaltestelle, dann sind selbst 5 Minuten ellenlang und quälend. Warte ich dagegen gemeinsam mit einer Freundin, rede mit ihr über das bevorstehende Wochenende, dann gehen diese 5 Minuten richtig schnell vorbei.
Worauf achte ich, wenn ich auf die Zeit achte? Das ist ja eigentlich schon ein Rätsel als solches, ja, weil damit ist ja nicht die Uhrzeit gemeint. Selbst wenn ich jetzt die Uhr vergessen habe und irgendwie die Zeitanzeige in meinem Handy, ich die nicht beachte, trotzdem erlebe ich ja die Zeit. Also wie geht es denn? Ich meine eben gerade nicht die Uhrzeit, aber ich sehe auch keine Zeit, ich höre auch keine Zeit und trotzdem komme ich zu diesem Gefühl der Zeit. Ja. Und das Rätsels Lösung ist, so wie die neuesten Meta-Analysen von Studien eigentlich zeigen, dass das etwas mit der Körperwahrnehmung zu tun hat.
Bereits vor rund 15 Jahren hat der Freiburger Psychologe Marc Wittmann mit Untersuchungen zeigen können, dass vor allem ein bestimmtes Areal im Gehirn dafür verantwortlich ist, wie wir in einem konkreten Moment die Zeit wahrnehmen. Dieses Areal ist die sogenannte Insula, auch Inselrinde oder insulärer Kortex genannt. Dabei handelt es sich um ein kleines Hirnareal, das auf beiden Seiten der Großhirnrinde situiert ist.
Sie ist eigentlich das primäre Organ für unsere Körperwahrnehmung. So wie wir ein primäres Organ im Gehirn fürs Sehen und fürs Hören haben, gibt es auch einen fürs Körperfühlen. Also wenn es mir kalt ist oder heiß, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Hunger habe, wenn ich Durst habe, dann ist die Insula sehr aktiv durch die Signale, die aus dem Körper dort zusammenlaufen.
Ob ich müde oder schlecht gelaunt bin, den Wadenmuskel gezerrt habe oder heiter und voller Vorfreude auf das Treffen mit Freunden bin, diese Informationen werden im Körper gesammelt und dann zum insulären Kortex geschickt. Und aus all diesen Gefühlen, Eindrücken und Informationen entsteht die Körperwahrnehmung und daraus wiederum das sogenannte Körper-Selbst. Wenn ich mich auf meinen Körper fokussiere, eben weil ich beispielsweise lange auf den Bus warten muss und die Kälte oder den Hunger spüre oder weil ich starke Schmerzen habe, dann hat das auch Auswirkungen auf meine Wahrnehmung der Zeit. Diese Erkenntnis von Marc Wittmann ist in der Zwischenzeit von anderen Forschenden bestätigt worden. Die Zeit vergeht bei der Hinwendung auf das Körper selbst scheinbar deutlich langsamer, als wenn ich viel zu tun habe.
Und wenn ich nicht auf mich achte, weil ich abgelenkt bin, zum Beispiel, weil ich jetzt mein Handy zücke und mal schauen, was so die neuesten Nachrichten sind, dann bemerke ich mich plötzlich nicht mehr und die Zeit vergeht plötzlich ganz schnell.
Neben dem Zeitgefühl in der Erinnerung oder der Zeitwahrnehmung im konkreten Moment gibt es noch eine weitere Ebene des zeitlichen Erlebens, wie die Forschenden herausgefunden haben. Denn selbst wenn wir ohne Uhr oder andere Zeitangaben unterwegs sind, können wir Zeiträume relativ gut einschätzen.
Also wenn wir wissen, wir müssen um eine bestimmte Zeit dort sein, bedeutet das nicht für das Gehirn, dass es genau weiß, wie viele Minuten exakt bis zu diesem Ereignis sind, sondern wir denken in Handlungsabfolgen.
Erklärt die Neurowissenschaftlerin Tatjana Tschumatschenko.
Wir wissen, aha, ich muss zur Arbeit erscheinen, das heißt, ich muss zuallererst aus der Tür rausgehen, dann muss ich vielleicht die U-Bahn besteigen, dann muss ich aus der U-Bahn rausgehen. Das heißt, wenn wir ein bestimmtes Ereignis in einer bestimmten Zeit erreichen wollen, müssen wir das in eine Handlungsanweisung übersetzen. Und diese Handlungsanweisung ist das, was das Gehirn abspeichert.
Und deshalb kann das Gehirn aus Erfahrung mit einer gewissen Ungenauigkeit abschätzen, wie viel Zeit beim Zähneputzen, Anziehen oder beim Kaffeetrinken vergeht und wie viel Zeit uns dann noch bleibt, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Dieses Denken in Handlungsabfolgen hilft aber nicht nur dabei, sich in der Zeit auch ohne Zeitmesser zu orientieren, sondern auch dabei, Ereignisse zeitlich einzuordnen. Dazu hat Dr. Jakob Bellmund geforscht. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig.
Ich würde sagen, wir haben keinen direkten Sinn für Zeit. Aber für unser Gehirn ist Zeit oder Rhythmen natürlich sehr wichtig und auf verschiedenen Ebenen. Also wenn mir jemand einen Ball zuwirft, dann muss ich ganz präzise zeitlich abschätzen, wann der mich erreicht, wenn ich ihn fangen will. Oder andererseits steuert unser Hirn auch die Ausschüttung von Hormonen in einem zirkadianen Rhythmus, also in unserem 24-Stunden-Tag-Nacht-Rhythmus.
Dieser zirkadiane Rhythmus wird umgangssprachlich auch als innere Uhr bezeichnet. Und sie ist existenziell für uns, weil sie lebenswichtige Vorgänge im menschlichen Körper steuert. Aber damit ist der Mensch keine Ausnahme. Selbst kleinste Lebewesen wie Einzeller verfügen über einen inneren Biorhythmus, der ihren Tagesablauf regelt. Die innere Uhr des Menschen hat einen Rhythmus von ungefähr 24 Stunden, erklärt Zeitforscher Mark Wittmann.
Also die chronobiologische Uhr, die ja unseren Schlaf-Wach-Rhythmus steuert, die also über den 24 Stunden uns quasi organisiert, physiologisch, aber auch psychologisch, ist tatsächlich eine echte innere Uhr, von der eigentlich all unser Befinden, unser Denken, aber eben auch die ganz basalen Körperprozesse wie Verdauung abhängen oder Temperaturregulation. Und das hält uns sozusagen in Synchronizität mit dem, was draußen passiert.
Und selbst wenn Menschen über einen längeren Zeitraum ohne Tageslicht und andere äußere Einflüsse leben müssen, das haben Experimente in den 1960er Jahren gezeigt, gibt die innere Uhr weiter den Takt an. Sie verrutscht dann zwar leicht um bis zu eine Stunde, aber sobald die äußeren Einflüsse wie Tageslicht wieder da sind, gleicht sich die innere Uhr an den Tag-Nacht-Rhythmus der Umgebung wieder an. Ist diese innere Uhr vielleicht auch dafür verantwortlich, dass wir Erinnerungen zeitlich korrekt einordnen können? Ist sie eine Art biologisches Zeitkorsett, in das alle anderen Zeitwahrnehmungen eingefügt werden? Nur teilweise, sagt der Psychologe Jakob Bellmund.
Wir nutzen unser Wissen über den Kontext oder über verwandte Ereignisse, also irgendwas, was wir gerade getan haben oder etwas, was ähnlich damit zu tun hat, und können darüber dann zu einem Schluss kommen, wann etwas Bestimmtes passiert ist. Weil das aber so ein Rekonstruktionsprozess ist, ist das natürlich auch fehlerhaft oder fehleranfällig.
Die Erinnerung an die Dauer von vergangenen Ereignissen ist also nicht ausschließlich eine Gedächtnisleistung. Um sie zeitlich richtig einzuordnen, bedarf es darüber hinaus einer sogenannten psychologischen Rekonstruktion, wie Jakob Bellmund diesen Prozess nennt. Ein einfaches Beispiel. Ich frage mich, wann meine Mutter das letzte Mal angerufen hat. An welchem Wochentag und um wie viel Uhr war das? Die Antwort darauf erschließe ich mir, indem ich die Erinnerung an andere Ereignisse zu Hilfe nehme. Montag kann es nicht gewesen sein. Da saß ich den ganzen Tag im Zug. Heute ist Mittwoch, also muss es gestern am Dienstag gewesen sein. Angerufen hat sie am Abend. Vorher habe ich die Tagesschau geguckt, bin aber schon ausnahmsweise gegen 22 Uhr ins Bett gegangen, weil ich so müde war. Also hat meine Mutter vermutlich gegen 21 Uhr angerufen, rekonstruiere ich. Und so machen wir es alle, um Ereignisse in den Tages- oder Jahresablauf einzuordnen, wenn wir die genaue Uhrzeit oder das konkrete Datum nicht kennen. Manchen Menschen gelingt es besser, anderen schlechter, sich zeitlich zutreffend an Vergangenes zu erinnern. Auch das kann am Alter liegen. Daran, dass sich Tages-, Wochen- oder Jahresabläufe ähneln, dass wir das Gefühl haben, die alte Tante doch erst neulich besucht zu haben. Beim Nachsehen im Kalender aber feststellen, dass seither schon wieder 3 Jahre vergangen sind. Denn die psychologische Rekonstruktion von Ereignissen funktioniert nur, wenn das Gedächtnis auf allen Ebenen intakt ist, wenn die verschiedenen Areale des Gehirns miteinander verknüpft sind. Bei demenziell Erkrankten geraten die Zeitwahrnehmung, das Zeitgefühl und auch die Zeitabläufe durcheinander, mit schwerwiegenden Auswirkungen auf das tägliche Leben.
Wir können zum Beispiel das, was wir aktuell erleben, nicht mehr so gut in das Langzeitgedächtnis überführen. Und das, was im Langzeitgedächtnis bereits ist, wird aber leichter wieder in das aktuelle Geschehen eingebaut. Und dadurch vermischt sich die Gegenwart und die Vergangenheit auf eine Art und Weise, die nicht ganz korrekt ist. Also die aktuellen Erlebnisse müssten stärker gewichtet werden, werden sie aber nicht und überschrieben von dem Recall, von dem Abrufen der Vergangenheit.
Und das führt dazu, dass sich die zeitlichen Ebenen vermischen. Ereignisse, die vor Jahrzehnten stattgefunden haben, scheinen für die Betroffenen erst kürzlich geschehen zu sein. Eine Erzählung beginnt in der Gegenwart, endet aber mit der Beschreibung einer längst vergangenen Situation. Diese extremen Krankheitsfälle machen deutlich, wie sehr uns unser Zeitgefühl prägt. Auch wenn uns das im Alltag in der Regel gar nicht bewusst ist, ein unsichtbarer Zeitmesser läuft das ganze Leben über mit, sortiert, bewertet, ordnet und hilft bei der Orientierung. Wie sehr wir vom Zeitgefühl abhängen, wird im Extremfall einer Demenz sichtbar, wenn mit dem Zeitgefühl und dem Gedächtnis für die Betroffenen scheinbar das ganze Leben verloren geht.
Die Zeit geht ja nach vorwärts in Richtung Tod, ja, das heißt in Alter und Tod. Das heißt, es hat durchaus eine positive Komponente, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe lange gelebt, ich habe auch positiv gelebt, emotional positiv gelebt, ich habe etwas erlebt.
Mit dem Gedächtnis gehen die Erinnerungen verloren und das Zeitgefühl. Das Leben schnurrt zu einer kurzen Abfolge von Kindheit und Alter zusammen. Und das erleben viele Betroffene als ausgesprochen deprimierend und verstörend. Dass die Zeit für uns existenziell ist, haben bereits die griechischen Philosophen in der Antike formuliert und heftig darüber gestritten, ob die Zeit tatsächlich objektiv existiert oder ob sie subjektiv zu begreifen ist. Forscher und Neurowissenschaftlerinnen von heute betrachten das Zeitgefühl in jedem Fall als existenziell für das menschliche Leben. Ohne Zeitgefühl und die Wahrnehmung von zeitlichen Abläufen können wir weder denken noch planen oder uns selbst als Individuen in der Zeit wahrnehmen. Um mit dem fortschreitenden Alter nicht ständig das Gefühl zu haben, dass die Jahre nur so dahinrasen und uns die Zeit und das ganze Leben abhanden kommen, haben die Forschenden ganz konkrete Tipps. Ich soll etwas Neues anfangen, mich in ungewohnte neue Situationen begeben. Das kann eine Reise sein, am besten ohne vorher alles durchzuplanen, der Besuch einer ungewöhnlichen Veranstaltung, aber auch eine Fremdsprache zu erlernen oder ein Instrument ist ein gutes Mittel, um das Zeitgefühl auszutricksen und zu verlangsamen. Oder eine langweilige Situation erzeugen. Zwischendurch einfach mal nichts tun. Ohne Handy, Buch, Musik oder Fernseher. Einfach nur nichts tun. Und ganz bewusst erleben, wie langsam die Zeit vergeht. Wie lang eine Minute sein kann. Vielleicht fast so lang wie damals in der Kindheit. Im Sommer, im Freibad, als die Zeit scheinbar ewig währte.
Langeweile als Methode gegen Zeitverlust, auch eine Idee. Daniela Remus war das mit Antworten auf die Frage, warum vergeht die Zeit unterschiedlich schnell? Lust auf mehr, gute Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen, das bietet 11KM, der Tagesschau-Podcast. Host Viktoria Koopmann hat Journalistinnen und Journalisten der ganzen ARD zu Gast, die die Story hinter der Meldung mitbringen. Den Tagesschau-Podcast 11KM gibt's täglich von Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt.